Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Schleudertrauma – aktive Therapie statt Halskrause. Keine andere Verletzung führt nach PKW-Unfällen so häufig zu Schadenersatzansprüchen an die Kfz-Haftpflichtversicherer und kein anderer Unfallschaden verursacht durch Chronifizierung, Arbeitsausfälle und Renten vergleichbar hohe Kosten. Die besondere Problematik beim Schleudertrauma liegt in der Natur der Sache. Die individuellen Schmerzsymptome und die subjektive Einschätzung sind oft alles, was der Arzt hat. Eigentlich ist das Schleudertrauma keine Erkrankung, sondern die Beschreibung eines Unfallhergangs. Deshalb werden die Begriffe HWS-Distorsion und posttraumatisches Zervikalsyndrom häufig vorgezogen. Insbesondere bei PKW-Unfällen mit Heckaufprall, aber auch bei Sportverletzungen kommt es zu einer Kombination aus Hyperextensions- und Hyperflexionsbewegungen, die in Kombination mit Druck- und Zugkomponenten starke translatorische Kräfte auslösen. In der Europäischen Union sollen mehr als 1 Million Menschen nach einem Schleudertrauma unter vielfältigen und chronischen Beschwerden leiden. Whiplash Associated Disorders, kurz WAD. Die geschätzten Kosten betragen bis zu 10 Milliarden Euro. Begutachtungsfälle sind häufig. Für Deutschland wird berichtet, dass mehr als die Hälfte des gesamten Entschädigungsvolumens an Patienten mit Schleudertraumen fließt. Dabei sind Schadenersatzforderungen nicht immer berechtigt. In Internet-Suchstatistiken zeigt es sich, dass Deutschland ein Hotspot für die Suchanfrage Schleudertrauma-Schmerzensgeld ist. In Schmerzensgeldtabellen von Autozeitschriften stehen Schleudertraumen ganz weit oben. Untersuchungen wiesen nach, dass der Wunsch nach einer Entschädigung zu verstärkten subjektiven Beschwerden führte. Bei inadäquaten Forderungen wurden häufiger kognitive Symptome als Schmerzen vorgetäuscht. Der exakten Dokumentation des Unfallhergangs kommt besondere Bedeutung zu. Dabei sollen unter anderem die Kriterien Aufprallmechanismus, Kopfposition, Autotyp, Fahrer-Beifahrer, Straßentyp, Sicherheitsgurt-Nackenstütze und Airbag erfasst werden. Die Patienten berichten vor allem über Kopf-, Nacken- und Wirbelsäulenschmerzen, Schwindeln und eine verminderte Beweglichkeit. Seltener kommen Sensibilitätsstörungen in den Armen und Händen, Gangunsicherheit und Sprachstörungen vor. Die Schmerzen treten meistens nach einer kurzen Latenzzeit auf. Nach einem beschwerdefreien Intervall von mehr als 48 Stunden und bei einem verspäteten Crescendo-Charakter der Symptome ist ein Schleudertrauma unwahrscheinlich.
Bei der Erstuntersuchung sind Verspannungen der Hals- und Nackenmuskulatur, eventuell mit tastbaren Verhärtungen, oft das erste Zeichen für ein Schleudertrauma. Wirbelkörper- und Gelenkverletzungen müssen radiologisch ausgeschlossen werden. Die neurologische Prüfung sollte gegebenenfalls durch einen Facharzt erfolgen. Verletzungen der Halsarterien sind ebenfalls auszuschließen. Die Quebec-Klassifikation teilt die klinischen Erscheinungsbilder der HWS-Distorsion in 4 Gruppen ein. Im Stadium 0 haben die Patienten weder HWS-Beschwerden noch objektivierbare Ausfälle. Das Stadium 1 ist durch Schmerzen sowie ein Steifigkeits- und Überempfindlichkeitsgefühl gekennzeichnet. Erst ab Stadium 2 treten objektivierbare Symptome wie zum Beispiel Bewegungseinschränkungen hinzu. Im Stadium 3 bestehen nachweisbare neurologische Defizite und im Stadium 4 liegen HWS-Frakturen oder Dislokationen vor. WAD-Patienten können unter Erschöpfung, Schlafstörungen und fokalen Symptomen leiden. Eine Chronifizierung besteht bei länger als 6 Monaten anhaltenden Beschwerden. Deren Häufigkeitsangaben in der Literatur schwanken zwischen 10% und 67%. Professor Dr. Gerd Krischak, Chefarzt der orthopädischen und unfallchirurgischen Abteilung in der Federseeklinik in Bad Buchau und Leiter des Instituts für rehabilitationsmedizinische Forschung an der Universität Ulm, führt diese große Variabilität auf die sehr unterschiedliche Methodik der Studien zurück. Die Differenzierung der betroffenen Patienten sei dabei wichtig. Junge Männer hätten die beste, ältere Frauen die ungünstigste Prognose. Untersuchungen mit einer sauberen Abgrenzung der Kollektive seien zu einer Chronifizierungsrate von 10-15% gekommen. Der Erstbehandler spielt für die retrospektive Diagnose eines Schleudertraumas, zum Beispiel durch einen Gutachter, aber auch bei der Vorbeugung einer Chronifizierung eine wichtige Rolle. Frühere Unfälle und bekannte degenerative Erkrankungen können die Einschätzung der Symptome erheblich modifizieren. Auf der psychischen Ebene wird angenommen, dass die Interaktion mit dem Patienten einen günstigen Einfluss auf den Verlauf haben kann und umgekehrt ein nicht unerheblicher Teil persistierender Beschwerden iatrogen induziert ist.
Der klassische Patient, der über Beschwerden klagt, hat ein harmloses Schleudertrauma in Stadium 0 bis 2 und weist keine neurologischen und knöchernen Verletzungen auf. Dennoch können diese Patienten unter erheblichen Schmerzen leiden und psychisch stark beeinträchtigt sein. Langfristige Arbeitsausfälle, Depressionen und in Einzelfällen posttraumatische Belastungsstörungen kommen vor. Die mechanischen Abläufe beim Schleudertrauma sind bekannt, aber die eigentliche strukturelle Schädigung ist nicht geklärt. Vermutet werden mechanisch induzierte Mikroläsionen der Muskeln, Bänder, kleinen Gelenken und Nervenstrukturen. Therapeutisch ist eine umgehende und effektive Analgesie entscheidend, um Schmerzen zu lindern und den Teufelskreis aus Verspannungen, Schonhaltung und Fehlbelastungen zu durchbrechen. Hierzu sind Antiphlogistika, Muskelrelaxantien und eventuell Antidepressiva mit analgetischer Wirkung geeignet. Halskrausen sollten im Akutstadium höchstens für einige Tage verwendet werden, so Krischak. Die begleitete, aktivierende Therapie beuge einer Chronifizierung vor, dies sei durch zahlreiche Studien belegt. Bei harmlosen Verletzungen, Stadium 0 bis 2, ist nach 2 bis 4 Wochen eine deutliche Rückbildung der Beschwerden zu erwarten. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen konkurrierende Erkrankungen ausgeschlossen werden, beispielsweise mit einer Kernspintomographie. Aber wie viel Beratung und Krankengymnastik ist sinnvoll? Eine britische Arbeitsgruppe hatte gezeigt, dass eine Informationsbroschüre, The Whiplash Book, ungünstigen Verhaltensmustern und falschen Vorstellungen zum Krankheitsbild vorbeugt. Eine weitere Studie untersuchte nun im ersten Schritt den langfristigen Nutzen einer verstärkten Beratung durch geschulte Pflegekräfte und das Whiplash Book. Im zweiten Untersuchungsabschnitt erhielten die Akutpatienten 1 oder 6 physiotherapeutische Behandlungen und Tipps für die Folgezeit. Primärer Endpunkt war eine Verbesserung im Neck Disability Index, der die Schmerzstärke erfasst und Tätigkeiten abfragt, bei denen die Beschwerden verstärkt auftreten. Für insgesamt 3.183 Patienten lagen für 12 Monate vollständige Daten vor. Verglichen mit dem Standardmanagement waren die Ergebnisse der verstärkten Intervention enttäuschend. Weder die zusätzliche Beratung bzw. das Whiplash Book noch mehrfache physiotherapeutische Sitzungen beeinflussten den Krankheitsverlauf signifikant positiv. Für die Physiotherapie waren die Ergebnisse nur nach 4 Monaten geringfügig günstiger. Die Autoren der Studie empfehlen das Krankengymnastikpaket trotzdem. Schmerzen ließen schneller nach, die Beweglichkeit nahm deutlicher zu und die Arbeitsausfälle waren in der Initialphase geringer.
Neben Physiotherapie werden für Patienten mit einer chronischen HWS-Distorsion zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten wie TENS, Chirotherapie, Traktion oder Akupunktur diskutiert. Viele Studien stellten positive Effekte fest, aber die häufig eingeschränkte Qualität der Untersuchungen und die allenfalls mäßige Beweiskraft lassen eine Therapieempfehlung nicht zu. Krischak warnt, zu viel passive Therapie kann auch schaden, denn passive Maßnahmen können zu einer Chronifizierung der Beschwerden beitragen. Psychologische Ansätze sind vor allem dann sinnvoll, wenn die Symptome starke emotionale Auswirkungen haben und durch andere psychosoziale Belastungen aggraviert und fixiert werden. Die ausführliche psychosoziale Anamnese deckt zusätzliche Stressfaktoren und ungünstige Konstellationen, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in der Familie, auf. Das Schleudertrauma kann als Auslöser in Kombination mit individuellen und äußeren Faktoren zu starken Körpersymptomen, Angst und im schlimmsten Fall zu katastrophierenden Gedanken führen. Persönlichkeitsmerkmale, aber auch vor einem Unfall gewonnene Überzeugungen sollen den Krankheitsverlauf beeinflussen. Ob eine zuversichtliche Einstellung gegenüber der Krankheit die Genesung fördert, ist umstritten. Zahlreiche standardisierte und validierte Tests geben zusätzlich Auskunft über den Leidensdruck, die körperlich und psychosozial reduzierte Teilhabe. Damit können die Problemfelder eingegrenzt und aufgedeckt werden. Moderne Interventionen folgen häufig verhaltenstherapeutischen Modellen, bei denen das Lernen im Vordergrund steht. Biofeedback unterstützt den Lernprozess für eine gezielte An- und Entspannung. Dabei wird die mittels Elektromyographie gemessene Verspannung durch bioelektrische Signale visualisiert. Der Patient erhält so eine direkte Rückmeldung auf seinen Zustand und übt, seine Muskulatur in auslösenden Situationen zu entspannen, zum Beispiel am Schreibtisch. Das Konzept ist multimodal und schließt auch die Entwicklung von Bewältigungsstrategien ein. Das Fazit aus Patientenberichten, Literatur und Experten ist eindeutig. Patienten mit einem Schleudertrauma sollten möglichst frühzeitig aktive Therapieangebote erhalten. Das gilt gleichermaßen für die körperliche Versorgung wie die psychotherapeutische Begleitung. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Susanne Krome aus Melle. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.theme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.